Also mir wurde so dieser Konsum und der Spaß am Shoppen wurde mir überhaupt gar nicht vorgelebt. Und irgendwann wurde ich tatsächlich von einem Klassenkameraden darauf angesprochen, warum hast du eigentlich nur zwei Teile, die du irgendwie abwechselnd trägst? Und dann wurde mir das erst bewusst, dass ich so wenig habe. Und dann schlug es ins Gegenteil um. Wir haben eine riesen Macht, was wir kaufen, wann wir was kaufen, was wir nicht kaufen. Und ich will jetzt irgendwie nicht jedem einzelnen Individuum die Verantwortung übertragen, das wäre falsch. Dennoch möchte ich sagen, wir als KonsumentInnen, wir haben eine Macht, weil alles, was wir nicht kaufen, wird auch nicht nochmal produziert. So funktioniert das Prinzip, ja? Mit dem Bewusstsein fängt es an und dann kann die Handlung nachziehen.
Willkommen bei Female Business, der Nushu Podcast. Wir sind Nushu, das Female Business Netzwerk, das tausende Frauen über Branchen, Positionen und Lebensentwürfe hinweg miteinander verbindet. Unsere Mission, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Hier hörst du Frauen, die Female Business neu denken und bekommst ungefilterte Einblicke, spannende Persönlichkeiten, echte Erfahrungen und konkrete Learnings, die dich beruflich und persönlich so richtig weiterbringen. Ich bin Katharina Muth und sage, let's learn, connect, grow. Stell dir vor, du hast nur noch zwei Oberteile im Schrank. Für dich völlig fein, doch dann kommt der Druck von außen, so in Richtung, boah, ey, du trägst immer dasselbe. Und auf einmal kippt dein Konsum ins komplette Gegenteil, einen richtigen Kaufrausch. So ging es Maya Milter in Jugendjahren, doch dann gab es ein Schlüsselerlebnis, das sie wieder gestoppt hat. Mittlerweile engagiert sich die Brand- und Customer-Managerin ehrenamtlich bei Fashion Revolution Hamburg und ist seit 2024 Teil der Nushu-Community. Wir werden gemeinsam hier in dieser Folge klären, wie ihr Greenwashing erkennt, welche Siegel auf der Kleidung wirklich vertrauenswürdig sind und welches Konzept ihr vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet, wenn es um Fair Fashion geht. Und damit hallo Maya.
Hallo liebe Kathi, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Wie immer starten wir mit drei Quick and Dirty Fragen, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Bist du bereit?
Yes.
Erste Frage, was ist dein tägliches Ritual?
Tatsächlich würde ich sagen, habe ich so 1,5 bis 2. Also wir haben morgens ein Ritual, das ist ein Familienritual. Wenn wir aufstehen, zelebrieren wir erstmal so den ersten Kaffee gemeinsam, auch tatsächlich mit unserem kleinen Sohn in der Spielzone. Und abends versuche ich recht regelmäßig, mein Tagebuch zu schreiben. Ich habe so ein 6-Minuten-Tagebuch für Mamas und da versuche ich mir abends nochmal ganz bewusst Zeit zu nehmen, da stehen ganz einfache Fragen drin und ja, so habe ich quasi einmal den Tagesstart und oft auch das Tagesende so für mich ritualisiert.
Das sind auf jeden Fall die ruhigsten 6 Minuten des Tages.
Allerdings, das stimmt.
Zweite Frage, was sollte denn unbedingt in den Koffer für den Sommerurlaub? Ich weiß, du warst gerade im Sommerurlaub und zwar meine ich damit Dinge, die viele nicht auf dem Schirm haben, also jetzt nicht sowas wie Sonnencreme.
Ja, wir gehen ja total gerne campen. Also wir haben auch einen Camper und verbringen gerne Zeit auf Campingplätzen oder wir buchen eine Ferienwohnung. Und was wir immer mitnehmen, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Olivenöl oder so ein Balsamico fürs gute Kochen vor Ort oder damit man mal ein gutes Salatdressing machen kann. Weil wir haben das schon so oft erlebt, wir sind losgefahren in eine Ferienwohnung und es war nichts zum Kochen da. Vielleicht mal Salz und Pfeffer. Aber Öl fehlte eigentlich immer und wir hatten irgendwie immer ein schlechtes Gefühl, dann vor Ort eine große Flasche zu kaufen, die man dann irgendwie doch nicht zurücknimmt. Dann bleibt sie da und man weiß nicht, was passiert mit der Flasche, wo irgendwie nur 2 Esslöffel entnommen wurden. Was passiert dann mit dem guten Öl? Das ist irgendwie immer ein bisschen schade. Daher ist bei uns immer unser Lieblingsolivenöl und meistens auch ein Balsamico noch mit dabei.
Verstehe ich. Kleiner Tipp, ich nehme immer so eine kleine Packung Bolognese-Kräuter mit, weil man die auf jeden Fall in alles entweder reinhauen kann oder mindestens ein Abendessen schon mal hat.
Sehr lecker, sehr klug, ja. Gute Idee. Vielleicht kopieren wir das.
Ja. Dritte Frage, was ist denn dein Sommerdrink, den du gerade bei diesen heißen Temperaturen da draußen zu dir nimmst?
Da bin ich tatsächlich seit Jahren ganz klassisch bei einem alkoholfreien Alster unterwegs. Das ist irgendwie bodenständig, das mache ich seit Jahren, auch gerade im Sommer, schön gekühlt, frisch aus dem Kühlschrank. Das gibt mir schon viel, muss ich sagen.
Ja, verstehe ich total. Dann vielen Dank dafür schon mal und dann kommen wir jetzt zu deinem Herzensthema, Fair Fashion. Und Wenn ich dich jetzt heute auf der anderen Straßenseite sehen würde, was würde denn deine Kleidung über dich aussagen, ohne dass du irgendwas sagst oder bevor du überhaupt den Mund aufmachst?
Reduziert, bodenständig, gar nicht so viele verschiedene Farben und ich glaube, also eher zurückhaltend würde meine Mode oder ist meine Mode. Ich glaube, ich habe fast kein Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank, was irgendwie ein großes Label hat. Also ich glaube, man würde quasi beim Hingucken oder wenn man mich auf der Straßenseite sieht, nicht sehen, was ich anhabe oder von welcher Marke das ist. Genau, ich versuche oftmals mit Farben ein bisschen zu spielen, mal einen Farbkontrast einzubauen, dass man vielleicht denkt so, oh, interessante Kombi. aber ansonsten glaube ich eher sehr tatsächlich schlicht.
Mhm. Und mit großen Marken meinst du damit jetzt eher also Luxusmarken oder auch so ja Fast-Fashion-Marken wie Zara, H&M und Co.?
Beides, genau. Also ich habe keine Luxusmarke im Kleiderschrank. Das war aber noch nie so richtig mein Stil. Also so ne die LV-Marke, die man immer erkennt. Das war so noch nie so mein Geschmack. Fast Fashion habe ich auch so gut wie gar nicht mehr in meinem Kleiderschrank. Ich zugegebenermaßen, ich habe noch 1, 2, 3 Basics, die ich halt mir früher immer gerne angeschafft habe. Die sind auch noch in meinem Kleiderschrank, die werden auch noch bleiben, bis sie kaputt gehen oder ne, ich sie dann weggeben kann. Aber ansonsten habe ich keine Fast Fashion Teile mehr in meinem Schrank.
Mhm. Und was war da bei dir so der Schlüsselmoment, wo du eben dachtest, okay, ich will keine Fast Fashion mehr konsumieren, ich will das ändern, ich will meinen Kleiderschrank ändern und dann eben auch, ja, wie du es jetzt eben bist, auch ehrenamtlich aktiv werden in diese Richtung?
Da würde ich gerne ein bisschen länger ausholen, wenn ich darf. Das geht nämlich tatsächlich relativ weit zurück. Als ich so in der 6. Klasse war, da hatte ich erinnere das noch wirklich ganz genau, ich hatte genau 2 Oberteile, ein Pullover und eine Strickjacke. Und ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Für mich war das irgendwie einfach normal. Ich hatte 2 Oberteile und auch zum Beispiel meine Mutter, die geht gar nicht gerne shoppen. Also mir wurde so dieser Konsum und der Spaß am Shoppen wurde mir überhaupt gar nicht vorgelebt. Und irgendwann wurde ich tatsächlich von einem Klassenkameraden darauf angesprochen, warum hast du eigentlich nur 2 Teile, die du irgendwie abwechselnd trägst? Und dann wurde mir das erst bewusst, dass ich so wenig habe. Und dann schlug es ins Gegenteil um. Dann habe ich gekauft und gekauft und wollte dann auch irgendwie ja einfach eine größere Auswahl haben und wollte was zeigen. Vielleicht auch, dass ich mir Kleidung leisten kann oder ne, was auch immer da vielleicht unbewusst hintersteckte. Bis es dann auch irgendwie so weit ging, dass ich mir für jeden, ich weiß nicht, Abi-Party-Abend, ne, was es damals alles gab zum Ende der Schulzeit, also für jeden neuen Abendanlass was Neues gekauft habe, noch einen passenden Schuh dazu, eine passende kleine Tasche, vielleicht noch einen Gürtel. Jedes Mal ausgehen musste dann noch irgendwie was Neues sein. Also die Phase gab es in meinem Leben, in der Jugend und ja, ich würde auch sagen in den frühen 20ern. Bis ich dann wieder vor meinem Kleiderschrank stand und dachte, wow, also es erschlägt mich. Ich habe viel, viel, viel zu viel. Ich erkenne den Überblick nicht. Ich habe den Überblick nicht mehr. Und ich habe teilweise vergessen, welche Kleidungsstücke ich eigentlich besitze. Und 3 Wochen später holt man die wieder aus der Wäsche raus und denkt, ach ja, das hatte ich ja auch noch. Und das war einfach, das führte zu so viel Stress bei mir im Kopf, dass ich dem gar nicht mehr hinterher, ja, kam. Und dann kam natürlich noch im April 2013, das kennen glaube ich auch noch viele von uns oder erinnern sich daran, der Einsturz der Textilfabrik in Rana Plaza in Bangladesch, wo über 1100 Frauen oder Menschen, aber größtenteils Frauen, gestorben sind und über 2400 Menschen schwer verletzt wurden. Und da wurde mir irgendwie so bewusst, okay, Modeproduktion kann Leben kosten. Das klingt jetzt so krass, also es klingt so doll, aber letztendlich ist es so. Und dann ist es wieder so ins Gegenteil umgeschwungen. Das war für mich so ein Schlüsselmoment. Also einmal dieser Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Und dann habe ich halt irgendwie in meinem Kopf hat sich so ein Shift eingestellt, dass ich dann für mich Mode nicht nur als irgendwie Stoff und Farbe gesehen habe, sondern für mich wurde es dann tatsächlich Ausdruck von Haltung und von meinen Werten und das hat mich dann tatsächlich auch über einen Blog zu der Fashion Revolution Germany gebracht, wo ich mich jetzt mittlerweile bei der Subgruppe Fashion Revolution Hamburg ehrenamtlich engagiere und mich versuche bei über Events, lokale Events, die wir in Hamburg veranstalten und über Kommunikation für diesen Bereich stark zu machen und über nachhaltigen Modekonsum und vor allem faire Arbeitsbedingungen und faire Produktionen stark zu machen. Ich betreue dort den Instagram-Kanal und ja, versuche auch im Prinzip, ich komme ja also beruflich aus dem Marketing, versuche quasi meine beruflichen Marketing-Skills da mit reinzubringen und über Kommunikation viel über das Thema zu sprechen.
Mhm. Und was habt ihr denn sozusagen gemeinsam schon erreicht, wo du sagst, okay, da bin ich total stolz drauf. Ich habe gemerkt, ich kann damit wirklich was bewirken.
Es sind zwei Sachen. Zum einen würde ich einmal vorwegschieben, dass es unglaublich tolle, inspirierende, starke Frauen sind, die sich bei Fashion Revolution, zumindest in Hamburg, engagieren und es einfach so viel Energie gibt, mit so starken Frauen zusammenzuarbeiten. Das kennst du sicherlich auch vom Nushu-Netzwerk.
Ja.
Genau. Das ist so energetisierend. Und das sind auch so aus sich heraus motivierte Frauen, die ein eigenes Upcycling-Label gegründet haben oder ein Fair Fashion Store gegründet haben. Also da ist so viel Energie drin. Und was wir jetzt tatsächlich sehr regelmäßig auf die Beine gestellt haben, sind sogenannte Kleidertauschpartys, die mittlerweile sehr, sehr gut besucht sind. Wir arbeiten da auch mit Hanseatic Help unter anderem zusammen. Und wir veranstalten die so 2 bis 3 Mal im Jahr. Da können, also ich weiß nicht, ob ich das kurz erklären darf, aber ich erkläre jetzt einfach mal kurz das Konzept. Da kann jeder hinkommen und maximal 15 Teile aus dem eigenen Kleiderschrank mitbringen. Und wir gucken die dann quasi einmal durch, sind da irgendwie große Flecken dabei, sind die kaputt, ne? Sehen die einfach vernünftig aus, bereiten die ein bisschen auf, manchmal bügeln wir die auch nochmal, hängen die auf einen Kleiderbügel und dann kommen die oben in den Bereich auf ganz viele Kleiderstangen verteilt, sortiert nach Männermode, Frauenmode und dann kann man da auch hinkommen und sich einfach was Neues aussuchen und da gibt es tatsächlich kein Limit. Also man kann bis zu 15 Teile mitbringen und unlimited Teile wieder mit nach Hause nehmen und so gesehen dann einmal seinen Kleiderschrank durchtauschen. Genau, das Ziel ist dabei halt wirklich, man auch so ein bisschen das Gefühl natürlich zu unterstützen. Ich habe jetzt was Neues, weil das gibt ja schon oft auch einfach ein Stück weit Befriedigung. Ich habe ein neues Teil jetzt in meinem Kleiderschrank. Ich freue mich da sehr drüber. Ich musste es aber nicht neu kaufen. Und ich habe etwas weggegeben und vielleicht freut sich jemand anderes darüber, woran ich einfach jetzt gerade keine Freude mehr habe. Und was aber ja oft noch in einem sehr, sehr guten Zustand ist, insofern musste ich es nicht wegschmeißen, sondern ich kann es tauschen. Das ist ein sehr schönes Konzept, was jetzt mittlerweile ja stark etabliert ist und die Veranstaltungen sind immer sehr, 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 sehr gut besucht. Und es macht einfach Spaß. Ich stehe dann oft an der Annahme und nehme dann die Kleidungsstücke entgegen, erkläre kurz unser Konzept und es wird immer total gut angenommen und die Menschen freuen sich auch, wenn sie was abgeben können, tatsächlich.
Ja, vor allem, wenn es dann nicht im Müll landet. Also ich glaube, da geht es schon auch vielen drum, dass man sagt, man ist manchmal in Anführungszeichen zu faul, das auch irgendwie auf Plattformen wie Vinted und so hochzuladen. Und dann denkt man sich ja gut, okay, dann packe ich es jetzt halt doch in den Sack und bring's zur Altkleidersammlung. Was aber ja auch nicht, also die Lösung ist eigentlich, weil da sind ja auch noch gute Sachen dabei.
Total.
Und hast du das Gefühl, dass sich da in den letzten oder in den vergangenen Jahren was verändert hat, dass sich eben, bei euch kommen ja wahrscheinlich vor allem Frauen, dass sich da das Bewusstsein geändert hat?
Ich würde sagen, ja. Es kommen viele Frauen, es kommen aber auch tatsächlich von Veranstaltung zu Veranstaltung auch immer mehr Männer. Es kann sein, dass die Frauen ihre Freunde oder Männer mitnehmen und sagen, komm doch auch nochmal mit, nimm doch nochmal dein Hemd mit oder deine Jeans. Aber zugegebenermaßen ist ja leider immer noch der Second-Hand-Markt, auf Flohmärkten sind die Männer Teile sehr reduziert. Es gibt einfach viel mehr Frauenkleidungsstücke oder Kleidungsstücke für Frauen. Aber ja, das Bewusstsein hat sich geändert und ich merke auch, dass dieser Spaß an Secondhand-Mode, Secondhand-Käufen irgendwie größer wird. Und Secondhand hatte ja oft oder hat oft noch so einen, wie soll ich das sagen?
Ja, so einen angestaubten Touch.
Verstaubten, oder? Leicht muffigen Touch. Man denkt dann irgendwie an die, ich weiß nicht, ich kenne jetzt nur hier die Shops in Hamburg, aber gibt es vielleicht auch in anderen Städten diese Kilo-Shops, ne, wo man irgendwie Secondhand-Kilo-Ware kaufen kann und dann kommt man rein und es ist ein bisschen dunkel und man sieht Lederstiefel und Lederjacken und man hat sofort diesen Geruch in der Nase.
Ja, ich riech's auch. Oh.
Ja, und das kann ich auch total verstehen und ehrlicherweise, da habe ich auch keinen Spaß dran. Aber es gibt wirklich mehr und mehr Geschäfte auch in Hamburg, die das Ganze auch wirklich hochwertig aufbereiten. Und mit hochwertig meine ich, man kommt in den Laden rein, man hat vielleicht auch eine reduzierte Auswahl. Also man wird nicht so von dieser Masse erschlagen.
Ja, das überfordert mich auch mal.
Genau, sondern es ist auf wenigen Kleiderstangen gut aufbereitet. Es ist ein angenehmer Geruch in der Nase. Ich glaube, das kann ich auch hier ganz ehrlich sagen, es ist mir auch irgendwie angenehmer, wenn das einfach angenehm riecht. Und man denkt, man ist in einer Boutique und man kauft sich etwas Neues, aber es ist Secondhand und es steht auch dran. Und es gibt zum Beispiel einen Laden in den Niederlanden, der heißt Apple und Ei. Da ist es genauso. Da habe ich tatsächlich auch, also witzigerweise, war wirklich jetzt kein Zufall. Doch, es war ein Zufall. Die Bluse, die ich gerade anhabe, die habe ich genau da gekauft. Da kommt man rein und man hat das Gefühl, man kauft etwas Neues, aber man kauft Secondhand und oder auch, es gibt ja auch neue Konzepte, Mietkonzepte kommen langsam mehr, dass man Kleidung mieten kann. Oder auch das Thema Upcycling. Ich bin keine Upcycling-Expertin, aber da kann man sich ja auch total kreativ austoben und zwei Kleidungsstücke irgendwie zusammennähen, wenn man nähen kann oder vielleicht die Freundin, die nähen kann. Also ich würde schon sagen, dass sich das Bewusstsein langsam ändert. Und ich merke auch zum Beispiel in meinem Bekannten- und Familienkreis, also ich glaube, meine Eltern habe ich gerade auch sehr durch meinen Sohn so ein bisschen umgeschiftet, weil ich gesagt habe, kauft bitte keine neue Kinderkleidung.
Mhm. Also das ist eh.
Ne, lohnt es sich eh nicht, weil das wird sofort mit der Tomatensauce irgendwie dann dreckig oder sie wachsen natürlich so schnell raus. Aber auch da kann man einfach super gebrauchte Kleidung kaufen. Es gibt so viel gute gebrauchte Kleidung auf dieser Welt, die wirklich nicht auf den Bergen von Textilmüll landen müssen. Ich glaube, wir haben alle sofort diese Bilder im Kopf, diese riesen Berge an Textilmüll. Ganz weit weg natürlich, ne? Zehntausende Kilometer weit weg sind diese Berge. Wir schmeißen es hier zu Hause in den Müll und aus dem Kopf, aus dem Sinn. Aber so soll und so darf es nicht sein.
Du hast jetzt gerade auch viel über Secondhand-Mode erzählt. Es gibt aber auf der anderen Seite ja Labels, die sich Fair Fashion einfach fett auf ihre Etiketten, ihr Label drucken. Wie stehst du denn dazu? Ist das so fair, wie fair draufsteht oder nicht?
Großes Thema. Wo fange ich an? Es gibt einmal Siegel, die faire Produktion, faire Arbeitsbedingungen, faire Löhne und so weiter zertifizieren und bestätigen. Und es gibt ja zum anderen auch den Bereich des Greenwashings, wo ich tatsächlich auch gerne drauf eingehen würde. Vielleicht fange ich damit an.
Habe ich auch Fragen dazu tatsächlich, ja.
Okay, soll ich damit Greenwashing anfangen?
Ja, gerne, klar. Ja.
Genau, also ja, leider ist das Thema Greenwashing in der Mode ein sehr großes. Und Greenwashing bedeutet ja im Prinzip, dass Nachhaltigkeit suggeriert wird, ohne es wirklich umzusetzen. Und leider ist das auch sehr einfach. Man kann mit einfachen Begriffen, und ich finde, daran erkennt man das auch relativ leicht, erkennen, also wenn da irgendwie steht nachhaltig oder da steht bewusst oder da steht eco oder da steht fair, aber nichts weiter, sondern einfach nur oftmals ist es ein grünes Etikett, was mit am Preisschild hängt, und da steht dann irgendwie fair drauf. Mhm. Oder was auch leicht zu erkennen ist, sind, wenn Marken so Conscious-Linien, also so Mini-Nachhaltigkeitsmarken einführen, oft dann auch mit einem grünen Etikett dran. Das sind dann so Mini-Kollektionen als grünes Feigenblatt. Oder wenn viel Naturoptik noch mit reinfällt, irgendwie aufs Etikett, aber sich halt eigentlich wirklich nichts an der Lieferkette oder an den Produktionsbedingungen ändert. Und das ist eigentlich ist das wie ein grüner Filter auf Instagram, aber die Realität ist das gleiche. Also nur weil da ein grünes Schild dran ist, heißt es nicht unbedingt, dass es fair ist und nachhaltig produziert wurde. Also ich finde, die Anzeichen, die ich gerade genannt habe, die sollten einen schon so ein bisschen stutzig machen. Und mein Tipp ist immer, wenn es einen halt wirklich interessiert, einfach wirklich fragen. Also man kann die Store-VerkäuferInnen oder die ProduzentInnen, die kann man ruhig fragen, was genau bedeutet hier nachhaltig? Wie wurde das produziert? Wo kommt das Material her? Welches Material ist hier wirklich drin? Wie sind die Produktionsbedingungen? Kannst du mir ein, zwei Sachen zur Lieferkette sagen? Also wo kommt das Teil her? Wie viele tausende Kilometer hat es schon hinter sich? Und so weiter. Und vielleicht noch ein kurzer Satz dazu. Wenn ein Kleidungsstück 5 Euro kostet, ist es einfach unmöglich, dass es fair produziert wurde. Also glaubt man dann wirklich, dass alle auch in dieser, die an der Produktion beteiligt waren, inklusive Lieferkette, Transport, dass die alle fair bezahlt wurden? Also das...
Nein.
Genau. Spricht so ein bisschen für sich, aber manchmal freut man sich ja so, oh wow, ich habe so viel Geld gespart, ich habe nur 5 Euro für das T-Shirt gekauft, bezahlt. Ich habe nur 5 Euro für das T-Shirt bezahlt, aber es ist dann auch einfach irgendwie nicht fair.
Ich glaube, wir müssen aber da, wenn wir da noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen könnten, weil nachhaltig und fair sind einfach so Worte, die ja einfach inflationär, finde ich, hergenommen werden und viele wissen gar nicht genau, was dahinter steckt. Kannst du denn in einem kurzen Satz erklären, was macht Mode nachhaltig und was macht Mode fair?
Da gibt es tatsächlich verschiedene Bereiche, die wir uns angucken können. Angefangen mit den Rohstoffen, die für das Kleidungsstück verwendet werden. Wenn wir zum Beispiel an Bio-Baumwolle versus normale, konventionelle Baumwolle denken, dann ist die Bio-Baumwolle ohne Pestizide. Das bedeutet, es wird mehr Handarbeit benötigt. Das führt automatisch zu höheren Kosten. Wenn wir zum Beispiel von Bio-Wolle tatsächlich reden, Bio-Wolle darf es nur sein, also darf man nur als Bio-Wolle deklarieren, wenn auch das Tierfutter nachhaltig ist zum Beispiel oder wenn die Tiere auf der Weide gehalten werden und nicht in kleinen, engen Stellen. Das bedeutet, man braucht mehr Fläche, mehr Pflege, das bedeutet auch höhere Kosten. Dann gibt es den Bereich, den ich auch total wichtig finde, Löhne und Arbeitsbedingungen. Ein Großteil unserer Kleidungsstücke wird noch von Frauen produziert und von Frauen genäht. Und die NäherInnen und die LandarbeiterInnen, die unsere Kleidungsstücke nähen und produzieren, erhalten bei fair produzierten Kleidungsstücken Existenzlöhne und nicht nur Minimallöhne. Das heißt, und sie bekommen zusätzlich Sozialleistungen, teilweise sogar Schulungen, wie richtig mit den Materialien umgegangen werden kann. Und es sind sichere Arbeitsplätze, also im Sinne von eine sichere Umgebung. Und die Lieferketten sind oftmals kürzer. Das heißt, wir haben auch weniger CO2-Emissionen und teilweise kompensieren die Labels sogar das CO2, was sie durch den Transport ausstoßen. Das führt auch wieder zu höheren Kosten. Es sind oftmals auch zertifizierte Fabriken, in denen dann produziert wird. Und ein weiteres Thema ist das Thema Qualität beziehungsweise Langlebigkeit der Materialien. Bei fair und nachhaltig produzierten Materialien haben wir oft eine dichtere Webung und hochwertigere Garne, was zu einem hochwertigeren Endergebnis führt. Was auch dazu führt im Übrigen, dass die Kleidungsstücke oft bis zu 5-mal länger oder noch länger als 5-mal getragen werden können. Also wir haben eine längere Langlebigkeit. Wir haben weniger von diesem Pilling, also diese kleinen Fussel. Wir haben keinen Farbverlust durch das Waschen. Wir haben keinen Formverlust. Das heißt, diese Kleidungsstücke können dann auch langfristiger getragen werden. Und ja, das sind all diese Bereiche, die genau quasi dann hinter diesem fair produziert, nachhaltig produziert, nachhaltige Materialien sind eingesetzt, die dahinter stecken. Also das ist sind viele kleine Einzelschritte, Einzelpositionen, die dann genau hinter diesem Bereich stehen.
Mhm. Und das macht dann auch den Unterschied, ob eben das T-Shirt 5 Euro kostet oder 80.
Absolut. Du hast jetzt gerade gesagt 5,80 Euro. Ich rechne das auch gerne anhand von einem 10-Euro-T-Shirt versus 25 Euro, wobei 25 Euro ist ein günstiges, faires Kleidungsstück. Mhm. Da muss man schon Glück haben, wenn man eins für 25 Euro findet, aber wir können auch gerne bei 80 Euro bleiben. Mhm. Aber genau das steckt dahinter, ne? Welches Material wurde eingesetzt? Beim 10-Euro-T-Shirt ist irgendwie 1 Euro Materialeinsatz und die Löhne liegen bei 60 Cent versus bei einem höheren, versus bei einem fair produzierten Kleidungsstück liegen die Löhne irgendwie bei 7 bis 15 Euro. Und da ist schon ein großer Unterschied drin. Klar, dann kommen noch Kosten für Marketing, Vertrieb, Logistik dazu. Genau, und all diese kleinen Einzelpositionen führen dann dazu, dass das Endergebnis, das Endkleidungsstück, teurer ist. Ich würde aber gerne noch mal einen Aspekt mit reinbringen. Der Kaufpreis ist höher, aber wenn man sich mal anguckt, dass fair produzierte Kleidungsstücke aus nachhaltigen Materialien 5-mal länger getragen werden können, sind sie im Endergebnis, wenn man das einmal runterbricht auf wie lange kann ich das Kleidungsstück tragen, wie oft kann ich es waschen, ohne dass es, ne, Farbverlust, Formverlust, ohne dass es zu Farbverlust und Formverlust führt, ist es langfristig gesehen günstiger. Ja. Also ein billiges Fast-Fashion-Kleidungsstück hält oftmals, keine Ahnung, wie 30 Waschgänge. Kann ich 30 Mal tragen, kann ich 30 Mal waschen. Wenn es irgendwie 10 Euro gekostet hat, sind das 33 Cent pro Tragen, die es kostet. Und ein nachhaltig produziertes Kleidungsstück kann ich 5-mal länger, also 150 Mal tragen und 150 Mal waschen. Und dann letztendlich ist es das irgendwie 17 oder 18 Cent pro Tragen. Also diese Rechnung finde ich nochmal ganz interessant und hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich teurere Kleidungsstücke, wovon ich jetzt natürlich weniger im Schrank habe, einfach auch länger tragen kann und somit auch eine kleine irgendwie Investition sind. Ne? Wenn ich mir irgendwie einen teuren Blazer hole für 150 Euro oder sagen wir auch 240 Euro, der hängt dann aber auch 20 Jahre in meinem Schrank und ich habe 20 Jahre einen gut aussehenden Blazer.
Ich finde, dass es eigentlich voll der schöne Nushu-Gedanke auch ist, weil das ja sehr viel einfach eben mit Haltung zu tun hat, mit Reflektieren, mit eben, was hat mein Tun für Auswirkungen auf andere. Also das finde ich total schön.
Total.
Und nicht ideologisch.
Ja, total. Ja, danke, dass du es nochmal sagst.
Über ein Thema aber jetzt nochmal bei gekaufter fairer Mode würde ich aber gerne sprechen. Was hältst du denn von Siegeln? Oder was machen denn Siegel wirklich? Kann ich mich darauf verlassen oder nicht?
Es gibt meiner Meinung nach drei gute, aussagekräftige, wertvolle Siegel. Es gibt natürlich noch mehr, aber wenn du mich jetzt irgendwie fragst, würde ich auf drei Siegel Wert legen, beziehungsweise darauf achte ich auch. Das ist einmal das GOTS, also GOTS, Global Organic Textile Standard. Ich sag's nochmal, Global Organic Textile Standard. Kommt auch aus Deutschland, aus Stuttgart. Was das Material zertifiziert. Dann gibt es die Fair Wear Foundation aus den Niederlanden, was im Prinzip aber die ganze Marke an sich zertifiziert, sprich also auch die Arbeitsbedingungen, die Produktionsketten, die Lieferkette, also den gesamten Produktionsprozess zertifiziert. Und dann gibt es noch, das kennen auch bestimmt ganz viele, den grünen Knopf, der kommt ja auch aus Deutschland, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ins Leben gerufen, auch tatsächlich kurz nach dem Einsturz von der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Diese drei sind meiner Meinung nach die wertvollsten und aussagekräftigsten. Mhm. Wenn ich ein Kleidungsstück sehe, oder wenn ich eine Marke entdecke oder ein Kleidungsstück sehe, was diese Zertifizierung hat, gibt es mir persönlich ein gutes Gefühl. Ich weiß, da steckt was hinter. Ich kann mich auch zu 100% darauf verlassen, dass das dann auch so ist. Mhm. Dennoch, du hast die Frage gestellt, sehe ich Siegel dennoch ein wenig kritisch. Also es ist gut, dass sie gibt, aber sie kosten Geld und sie kosten viel Geld. Und man muss sie auch oft jährlich im Prinzip erneuern, beziehungsweise durch ein Audit sich neu rezertifizieren lassen. Genau. Und die Kosten liegen da halt irgendwie zwischen 1.000 und 15.000 Euro für die Erstzertifizierung. Und nicht jedes Label kann sich eine Zertifizierung leisten. Gerade neue Labels, Startups, die können sich das noch nicht leisten. Und da finde ich es immer dann ein bisschen schade und auch schwierig, dass diese Zertifizierungen so viel Geld kosten, dass sich das nicht jeder leisten kann. Und wenn man jetzt hier irgendwie lokal auf ein kleines neues Label trifft, was halt alle Standards und alle Anforderungen erfüllt, sich aber die Zertifizierung nicht leisten kann, worauf kann man sich dann da verlassen? Fragezeichen. Ja. Ne? Und genau, da gehe ich tatsächlich, also wenn mir das wirklich wichtig ist, und das würde ich auch als Tipp mitgeben wollen, geht da einfach ins Gespräch und fragt. Ne? Also hier steht irgendwie fair produziert oder wir sichern Arbeitslöhne oder es wurde halt irgendwie hier in Deutschland hier in Deutschland produziert. Aber was bedeutet das? Man kann einfach fragen. Also Fragen wie, welches Material wurde eingesetzt, wo kommt es her, wie sind die Produktionsbedingungen, kannst du mir einmal die Lieferkette darlegen, also ne, Stichwort Lieferkettengesetz auch, dass man einmal die Lieferkette komplett transparent sich zeigen lässt, und die Labels oder die ProduzentInnen, die das halt machen, aber keine Zertifizierung haben, die könnt ihr das ganz transparent darlegen, mit einem guten Gefühl sogar, weil sie auch stolz darauf sind.
Na klar.
Und ich glaube, da würde dich auch keiner anlügen. Beziehungsweise merkt man auch einfach an der Antwort dann schon irgendwie, wenn es halbgar ist oder schwammig oder halt, wie ich eingangs sagte, nur Begriffe fallen wie, ja, es ist fair,
es ist nachhaltig.
Ja, es ist nachhaltig, genau, dann kann man vielleicht nochmal nachdenken.
Nachhaken,
genau. also deshalb bin ich so ein bisschen bei den Siegeln. Gut, dass es sie gibt, aber wenn ich so an wirklich Startups denke und kleine Labels, ist dennoch ein bisschen so ein kritischer Gedanke meinerseits dabei, einfach weil sie so wahnsinnig teuer sind.
Verstehe ich. Jetzt sind Siegel auf der einen Seite ein Hebel, ein eigenes Umdenken ist ein Hebel. Was ist aber denn deiner Meinung nach auch noch so der gesellschaftliche Hebel, der umgelegt werden müsste, damit mehr faire Mode getragen wird und weniger auf die Fast-Fashion-Mode angesprungen wird? Ich meine, du arbeitest selbst im Marketing.
Ja.
Da ist es, finde ich, ja immer sehr spannend, wenn man sagt, okay, man weiß ja auch, wie man verkauft, ja, oder du weißt, wie man verkauft, warte, ich fange nochmal an, du arbeitest selber im Marketing, du weißt, wie man verkauft, du weißt, was sich verkauft, was ist denn da so eben dieser Hebel, der notwendig ist und der, weil ich habe vorhin dran gedacht, als du erzählt hast, so, man sollte eben das zum teureren T-Shirt greifen, und da war mein erster Gedanke, genau, aber da wird halt in meinem Gehirn leider nicht dieses kurze Endorphin explosionsartige irgendwas ausgelöst, sich zu denken, yippie, 10 Euro und nicht 25 oder 80 oder was auch immer.
Ja.
Da müsste man mein Hirn zum Umdenken bringen, aber was würde denn noch helfen?
Ich glaube, auch diese Frage ist tatsächlich wieder, also irgendwie nur multidimensional zu beantworten, weil da so viel mit reinspielt. Einmal natürlich wir als KonsumentInnen. Wir haben eine riesen Macht, was wir kaufen, wann wir was kaufen, was wir nicht kaufen. Und ich will jetzt irgendwie nicht jedem einzelnen Individuum die Verantwortung übertragen, das wäre falsch. Dennoch möchte ich sagen, wir als KonsumentInnen, wir haben eine Macht, weil alles, was wir nicht kaufen, wird auch nicht nochmal produziert. So funktioniert das Prinzip, ja. Das heißt, irgendwie an alle KonsumentInnen, also sprich an uns alle, würde ich mir tatsächlich in erster Linie erstmal das Bewusstsein wünschen, weil das mit dem Bewusstsein fängt es an und dann kann die Handlung nachziehen. Und man kann auf Siegel achten, aber ich finde gerade diesen Gedanken, den ich vorhin eingebracht habe, zu überlegen, wie oft kann ich das Kleidungsstück tragen, also diesen Preis pro Tragen Gedanken, den finde ich halt irgendwie auch ganz smart und ich finde sehr einfach irgendwie umzusetzen im Alltag. Das hat mir auch sehr geholfen. Zweiter Punkt wäre tatsächlich die Marken, dass sie alles, was sie im Rahmen der Produktion machen, dass sie das offenlegen, also einfach Stichwort Transparenz, weil man dann ja als KonsumentInnen auch einfach die Wahl hat, beziehungsweise die, wie sagt man, die
Nur die Entscheidungsmöglichkeit, oder?
Die Entscheidungsmöglichkeit hat und auch einfach sieht, okay, für was bezahle ich hier? Und dann kommen wir auch schon auf den Bereich der Politik. Also es gibt tatsächlich gerade in Frankreich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, oder die Zuhörenden hier, gerade den Entsetzesentwurf, dass Werbung von Ultra-Fast-Fashion-Marken, ich glaube, da haben wir gerade auch zwei Anbieter alle im Kopf, also Klammer auf Temu und Shein und so, ne, Klammer zu, dass das gesetzlich verboten wird. Und das könnte man sich ganz easy abgucken. Da könnte Deutschland sofort nachziehen. Oder dass, Stichwort Lieferkettengesetz wieder, dass alle Schritte transparent gemacht werden müssen. Auch sowas kann man gesetzlich vorschreiben. Oder dass einfach existenzsichernde Löhne vorgeschrieben werden müssen. Dass es nicht nur Minimallöhne sind. Dann finde ich, kann sich noch viel in dem Bereich tun, also der Begriff Circular Fashion, also kreislaufwirtschaftlich gesehen, dass die Marken auch dafür Verantwortung übernehmen, was passiert nach dem Kauf. Was passiert, nachdem ich das Kleidungsstück verkauft habe, ist es ja oft so, yeah, cool, verkauft, okay, danke, nicht mehr meine Verantwortung, dann geht es in die Verantwortung der KonsumentInnen über, aber dass die Marken auch noch dafür Verantwortung übernehmen, was passiert danach. Zum Beispiel Patagonia, die würde ich hier tatsächlich gerne erwähnen wollen. Patagonia hat dieses lebenslängliche Right to Repair. Also wenn irgendwas an dem Kleidungsstück ist, Reißverschluss, Naht geht auf oder sonst was, kann man das zurückschicken. Es gibt eine niederländische Jeansmarke, die nehmen jede verkaufte Jeans zurück. Also und sie verlangen auch quasi danach. Das steht auch irgendwie in der Hosentasche, glaube ich, oder so, oder im Rücken irgendwo ist das eingenäht. So, bring mich zurück, wenn du mich nicht mehr magst. Und dann nehmen sie es wieder zurück, recyceln alle Materialien, also nehmen die Jeans wieder komplett auseinander und machen daraus eine neue. Cool. Also dass die Marken auch kreislaufwirtschaftlicher denken. Und ich finde, da kann die Politik auch unterstützen mit Gesetzen, mit auch tatsächlich Bußen gegen Verstoße. Also da hat die Politik ja schon große Möglichkeiten. Vielleicht nochmal auf die KonsumentInnen zurückgehend oder nochmal gedacht, dass auch wieder irgendwie kreativ werden dürfen. Also ich hab letztens gehört, man kann seinen Kleiderschrank fotografieren und die KI fragen, stell mir ein neues Outfit zusammen. Ne? Das Wetter ist heute so, meine Laune ist so. Was würdest du mir anziehen oder was würdest du mir empfehlen, anzuziehen heute, dass man einfach nochmal ne, auf neue Gedanken kommt, weil oft ist es ja so, man steht vor dem Kleiderschrank und man hat nichts zum Anziehen und der Kleiderschrank ist aber übertrieben voll. Ja, ja und da vielleicht irgendwie, ne, ich meine, KI ist jetzt überall, da die KI zu fragen oder einfach mal, ja, oder man kann in den Kleiderschrank der besten Freundin gucken, der hat oft auch richtig coole Sachen und dann kann man wieder untereinander tauschen. Ja, also ich finde, da darf man durchaus sehr kreativ werden.
Maja, vorletzte Frage. Jetzt stell dir mal vor, wir haben das Jahr 2050. Wie sieht mein Kleiderschrank dann aus, wenn die Modebranche alles richtig gemacht hat?
Gute Frage. Definitiv sehr reduziert. Ich träume ja so ein bisschen von dem Begriff/Bereich, den ich selber auch noch nicht gut umgesetzt habe, Capsule Wardrobe, also dass man so ne, kapselartiger Kleiderschrank, dass man pro Saison irgendwie so wirklich wenige Teile hat, kommt ja auch aus dem Minimalismus und sich das dann sehr, die man sehr flexibel miteinander kombinieren kann. Also sehr reduziert, kein einziges Fast Fashion, kein einziges Ultra Fast Fashion Stück in deinem Kleiderschrank. Was ja dazu.
Außer vielleicht die schon mal jemand anderem vorher gehört haben.
Okay, außer die schon mal jemand anderem vorher gehört haben, aber nicht neu gekauft, sondern genau getauscht oder secondhand gekauft. Richtig. Und ich finde ja noch einen Aspekt wichtig, Kathi, nämlich, also die Freude daran nicht, darf nicht verloren gehen. Ne? Also der Kleiderschrank in 2050 darf nicht aussehen, oh Mann, ich habe nichts zum Anziehen.
Oder es gefällt mir alles nicht.
Ich habe nur 10 Teile, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Sondern diese Freude an Mode, die darf bestehen bleiben. Mir ist nur wichtig, dass man sie etwas anders, bewusster denkt. Und da, ne, wie ich vorhin auch sagte, irgendwie kreativ werden kann. Und Insofern darf der Kleiderschrank etwas reduzierter sein. Ich glaube, unsere Kleider oder der Großteil der Kleiderschränke ist überfüllt. Das muss gar nicht sein. Der darf ein bisschen reduzierter sein, dass man selber auch noch den Überblick hat. Viele Teile, die man einfach flexibel gut kombinieren kann. Und ganz ehrlich, vielleicht darf es auch eine gute 50-50-Mischung an neu gekauften Sachen sein und gemieteten oder Secondhand gekauften Sachen sein. Mhm. Also das finde ich halt, damit auch der Aspekt Secondhand oder diese Mietmodelle so ein bisschen mehr auch zum Standard werden in 2050. Das würde ich mir schon auch wünschen, dass das nicht so Plan B ist, also dass der Standard ist, ich kaufe neu, sondern dass das gerne so ein Shift stattfinden darf, dass man einen Teil neu kaufen kann, wenn man möchte, und einen anderen guten Teil, das darf gerne 50-50 sein, sich mietet oder gebraucht gekauft hat.
Obwohl bei meinen, also ich habe bei mir auch schon Klamotten und auch Taschen und sowas gemietet. Und dann war ich einfach immer so traurig, wenn ich es wieder abgeben musste.
Ja, kann ich voll verstehen. Kann ich total verstehen.
Ja, der Reminder, du hast jetzt noch eine Woche. Oh nein!
Ja, fühle ich sehr. Ja.
Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende. Und zwar fragen wir hier im Podcast immer als letzte Frage, wenn auf einer Nushu-Veranstaltung ein Plakat von dir hängen könnte. Da waren jetzt auf jeden Fall sehr viele Sätze dabei, die ich da jetzt draufdrücken würde von dir. Aber was wäre denn der Satz, den du draufschreiben würdest?
Da würde stehen, Mode kann Frauen unterdrücken oder sie stärken und wir entscheiden.
Wow. Das lasse ich jetzt einfach so stehen.
Ja, ich glaube ich auch. Punkt. Weil, Punkt. Also es ist so. Es ist so. Ne, der Großteil der Kleidungsstücke wird von Frauen per Handarbeit genäht und produziert und der Großteil wird auch von Frauen gekauft. Und wir sind hier bei Nushu. Wir wissen genau, wie wir Frauen empowern, unterstützen können. Das ist irgendwie unser Ziel auch. Und ich finde, da kann man mit Mode einen sehr, 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 sehr großen Beitrag leisten in beide Richtungen. Ja, das würde da stehen von mir.
Klasse. Dann vielen lieben Dank, liebe Maya.
Danke dir, Kathi. Es war ein tolles Gespräch.
Und wenn jetzt auch du, liebe Hörerin, dir denkst, wow, so tolle Frauen wie Maya eben eine ist, würde ich auch gerne kennenlernen und davon am liebsten gleich 2500, dann komm zu Nushu. Was bringt es dir, kurz und knapp 2500 Kontakte, regelmäßige Online- und Offline-Events, die dich beruflich und persönlich eben weiterbringen, jede Woche für Aha-Momente sorgen? Und die Anmeldung geht ganz easy über unsere Webseite. Den Link findest du dazu in den Shownotes. Und wenn du uns vorher noch ein bisschen besser kennenlernen möchtest, dann komm einfach ins sogenannte Meet Nushu. Das ist unsere kostenlose Online-Infoveranstaltung, wo du dann eben all deine Fragen rund um die Membership stellen kannst. Wir freuen uns auf dich und ich freue mich auch, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören bei Female Business, der Nushu-Podcast. Bis dann!